Die Puritaner Buchreihe mit Ralph Wenning aus dem Buch In der Schule Gottes lernen. Mit dem Titel Allgemeiner Zweck und Umfang der Abhandlung. Dass es Grade der Gnade und folglich Christen mit verschiedenen Reifegraden gibt, wird von allen zugegeben. Doch für manche gottesfürchtige und gelehrte Männer scheint es nicht so klar zu sein, wie viele Arten es gibt und ob man sie in mehrere unterschiedliche Klassen einteilen soll. Doch dies erkläre ich demütig, mit allem Respekt und hoffe, es durch das Licht der Schrift nachzuweisen, welche das Licht des Geistes ist, durch den sie gegeben wurde. Es wird von der Schrift unbestreitbar behauptet und von der Erfahrung bestätigt, dass es Lämmer und Schafe, Starke und Schwache, geistlich Gesinnte und Unmündige oder Vollkommene und Unmündige gibt. Und ich kann keinen Grund dafür sehen, zu bezweifeln, warum es nicht mehr als bloß zwei Arten geben kann. In der Tat scheint es sehr viele Gründe zu geben, dies zu glauben. Der Apostel Johannes erwähnt drei: Väter, junge Männer und Kinder. Und der Apostel Paulus nennt eine vierte: Unmündige. Denn obwohl sie wie fleischliche Menschen sind, sind sie doch noch in Christus. Aber sie sind ein Grad unter den Kindern, wie ich in den folgenden Abhandlungen zu zeigen beabsichtige. Allgemeine Anwendung. Erstens: Liebt einander inbrüstig, ohne Begünstigung, ohne Heuchelei und mit einem reinen Herzen. Liebt aber nicht die Welt, noch was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und den Hochmut des Lebens. Der Apostel verpflichtet sie alle zu diesen beiden Dingen, weil ihnen ihre Sünden vergeben waren, und er verpflichtet jeden von ihnen gemäß ihrer besonderen Vorrechte. Die Väter, weil sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Die jungen Männer, weil sie stark und weil sie Sieger sind. Und die Kinder, weil sie den Vater erkannt haben. Zweitens: Keiner soll sich an einem anderen messen oder mit anderen vergleichen, sei es, um sich zu erheben oder zu entmutigen. Einige der Korinther neigten dazu, sich aufzublähen, weil sie von sich annahmen, dass sie mehr erlangt hätten als andere, was ein schlechtes Zeichen ist. Obwohl sie viele Gaben hatten, waren sie doch arm in der Gnade, denn sie waren Unmündige. Deshalb bringt der Apostel ihre gute Laune auch mit dieser gewandten Frage ins Wanken. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Gnade erlaubt uns nicht, stolz zu sein oder andere zu verachten oder gering zu schätzen. Auf der anderen Seite gibt es einige arme Seelen, und ich glaube, es gab einige unter den Korinthern, die dazu neigen, entmutigt zu werden, wenn sie sich mit anderen vergleichen. Wenn ein Zwerg neben einem Riesen steht, ein Mensch von kleinem Wuchs neben einem Großen, wie David bei Goliath, scheint er niemand zu sein. Doch er ist ein Mensch, ein vollständiger Mensch, trotz des ungeheuren Unterschieds zwischen ihnen. Viele arme Seelen, wenn sie sich von einigen, die lange nach ihnen zu Christus kamen, an Kenntnis, Glaube, Liebe und Geduld überflügelt sehen, neigen dazu zu denken, dass sie keine Heiligen sind, weil sie nicht solche Heilige wie diese sind. Dies scheint bei einigen der Korinther der Fall zu sein. Es gab einige, die nur wie die Füße waren, das tiefste Glied des Leibes, und sie waren deshalb nur zu sehr dazu geneigt, zu denken, dass sie nicht Teil des Leibes seien. Denn der Apostel sagt zu ihnen: Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Nein, das sollten Sie keinesfalls sagen. Das ist eine absolut falsche Schlussfolgerung. Wenn Sie also sagen möchten, weil ich kein Vater bin, bin ich kein Kind Gottes, lässt sich das nicht so folgen. Sie können ein junger Mann sein, und wenn nicht das, dann ein Unmündiger in Christus. Beginnen Sie bei dem Untersten. Strecken Sie sich nicht über Ihr Maß hinaus. Und niemand möge stolz sein, dass er über andere hinausgewachsen ist, aufgebläht sein und die Schwachen verachten. Drittens. Jeder möge für das, was er erlangt hat, dankbar sein und Gott loben, sei es viel oder wenig. Sind manche unter ihnen Zedern auf dem Libanon, obwohl andere nur Gesträuch sind wie der Isop an der Wand oder die Lilie im Tal? Sind einige von ihnen wie Saul, an Kopf und Schultern größer als ihre Brüder? Sind sie mit den grauen Haaren der Weisheit und Gerechtigkeit gekrönt? Haben sie den Bösen überwunden? Haben sie an der Brust des Vaters gelegen? Geben sie Gott die Ehre, der ihnen die Gnade gab. Sind andere von ihnen vor kurzem hineingelangt oder nur von kleiner und niedriger Statur? Sind sie nur Unmündige in Christus? Verachten sie dennoch nicht den Tag der kleinen Dinge. Lassen sie keine der Barmherzigkeiten oder Tröstungen für sie gering sein, der sie niedriger sind als der kleinste von ihnen. Es ist eine große Barmherzigkeit, zu Christus zu gehören, selbst als einer seiner Kleinen. Unser Herr Jesus erwählte 12, dass sie als seine Familie um ihn seien, von denen dreien gestattet wurde, seine Vertrauten zu sein, Petrus, Jakobus und Johannes. Und von diesen dreien war Johannes der Liebling. Er war der Jünger, den Jesus mit besonderer Liebe liebte und dem gestattet wurde, an seiner Brust zu liegen. Wenn Sie also kein Johannes sind, dann danken Sie ihm, wenn Sie ein Petrus oder Jakobus sind. Wenn Sie keiner von ihnen sind, danken Sie ihm, dass Sie einer der 12 sind, aber nicht Judas. Wenn Sie nicht zu den 12 gehören, dann einer der 70, denn später vergrößerte er die Zahl, damit Sie ihm in der Ferne dienten. Loben Sie ihn, dass Sie Glied seines Leibes sind, wenn auch ein Ohr oder ein Fuß, dass sie ein Stern in seinem Firmament sind, wenn auch nicht von größter Wichtigkeit, sondern der kleinste von allen. David hatte seine Helden, und der Geringste war ehrenwert, wenn er auch nicht an die ersten drei heranreichte. Und unter den 37 war Uriah, der Hethiter, der Letzte. Selbst wenn sie der Letzte sind, ist es Barmherzigkeit, einer der Tausenden von Israel zu sein. Obwohl sie nicht am Tisch des Königs sitzen, sollen sie ihn loben, wenn sie ein Türhüter sind, um seinen Ausgang und seinen Eingang zu schauen. Loben sie ihn, dass sie einer in der kleinen Herde sind, wenn sie auch nicht der Vorsteher und der Beste sind, sondern der Geringste in ihr. Wenn sie das ABC der Gottesfurcht gelernt haben, die ersten Grundlagen der Lehre Christi, dann loben sie ihn dafür. Sie wissen nicht, wie schnell er sie lehrt, die tieferen Lektionen klarer zu buchstabieren und zu lesen, auf dass ihre Freude vollkommen sein mag. Er nimmt die Liebenswürdigkeit ihrer Kindheit wahr, ihr Stammeln und ihre Versuche zu laufen. Und vielleicht wird er sie an die Hand nehmen und sie lehren, von einer Klasse in die nächste zu gehen, bis sie in die höchste in der Schule Christi gelang. Und dann wird er sie an die Universität versetzen, die Heilige Akademie, wo sie die gerechten, bereits vollendeten Menschen willkommen heißen und sich über ihre Gesellschaft freuen werden. Dann werden sie zur Vereinigung der Christen gehören, zu denen, die wirklich in Christus sind, und sie werden für alle Zeit mit Christus leben, was das Beste von allem ist. Wenn sie momentan nicht Tausende wert und nicht reich in der Gnade sind, dann loben sie ihn, dass sie irgendetwas wert sind, seiner Berufung würdig und angenehm gemacht wurden, am Erbteil der Heiligen im Licht teilzuhaben, indem sie aus der Herrschaft der Finsternis errettet und in das Reich seines Sohnes der Liebe versetzt wurden. Wenn er sie auch nicht zu einem Vater gemacht hat, sollen sie ihn dafür loben, dass er sie zu einem Sohn gemacht hat, sind sie auch immer noch ein Unmündiger. Wer Gott für wenig lobt, ist auf dem richtigen Weg, mit mehr gesegnet zu werden. Viertens. Jeder, der kein Vater ist, soll danach streben, einer zu sein. Und jeder, der ein Vater ist, soll danach streben, noch mehr einer zu sein. Da Wachstum von einem Grad zu einem anderen möglich ist, drängen sie voran nach dem höchsten Grad der Vollkommenheit, wie Paulus das tat. Geben sie sich nicht damit zufrieden, Unmündige zu sein, sondern wachsen sie von da aus zu Kindern und von da aus zu jungen Männern und von da aus zu Vätern, damit sie dann vollkommene Menschen in Christus sind. Werden sie immer stärker, bis sie vor Gott im oberen Zion erscheinen. Wachsen sie in der Gnade und in der Erkenntnis ihres Herrn und Retters Jesus Christus. Direkt vor diesem sagt der Apostel: So hütet euch, dass ihr nicht euren eigenen festen Stand verliert. Doch damit sie nicht meinen, es sei genug, sich nicht vom Evangelium abzukehren oder standhaft zu sein, fügt er im gleichen Atemzug hinzu: Wachst dagegen in der Gnade. Die Forderung lautet also nicht nur, standhaft und unerschütterlich zu sein, sondern zuzunehmen, immer mehr zuzunehmen im Werk des Herrn. Der Apostel Petrus wollte nicht, dass wir denken, dass es ausreicht, neugeboren zu sein und so am himmlischen Wesen teilzuhaben. Er sagt: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Und ist es genug, wenn diese Dinge in ihnen sind? Nein, sondern wenn in ihnen diese Dinge sind und zunehmen, wird ihnen der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Geben Sie sich nicht nur mit so viel Gnade zufrieden, dass sie in den Himmel bringt, den Hort der Glückseligkeit, sondern dass sie unter vollen Segeln einziehen werden, voller Gewissheit. Fünftens. Die Schwachen mögen die Starken nicht beneiden, wenn sie es ihnen auch gleich tun sollen. Und die Starken mögen die Schwachen nicht verachten, sondern ihrem Glauben und ihrer Freude aufhelfen. Unmündige neigen dazu, eifersüchtig, ärgerlich und mürrisch zu werden, wenn es anderen besser ergeht als ihnen selbst. Doch das sollte nicht so sein, denn Gott möge mit den Seinen tun, wie es ihm gefällt, und jedem geben, wie er es will. Davids Bruder Eliab ist in vielerlei Hinsicht so. Der Davids wissbegierige Kühnheit dem Stolz seines Herzens zuschrieb und nicht bedachte, dass sie vom Herrn war, welcher David ihm vorgezogen und erwählt hatte. Dies genau war der Grund für seinen Groll gegenüber seinem Bruder David. Auch Saul war eifersüchtig, als die Siege von David zunahmen und ihm Zehntausende zugeschrieben wurden. So ist es mit schwachen Christen. Sie neigen dazu, ihren Oberen und Vorgesetzten die bloße Gnade Gottes zu neiden. Doch der Apostel sagt zu den Unmündigen: Sie mögen Neid, wie auch alle Bosheit, ablegen. Auf der anderen Seite mögen die Starken nicht die Schwachen verachten, sondern geduldig sein mit ihren Gebrechen und sie ertragen, was bedeutet, das Gesetz der Liebe und des Christus zu erfüllen. Diese Ehre gebührt den schwächeren Gefäßen, denn Gott hat sie ihnen gewährt. Er hat den Leib so zusammengefügt, dass die Hand oder weiter das Haupt nicht zum Auge sagen kann: Ich brauche dich nicht. Noch viel weniger kann eines der Glieder zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht. Außerdem sind die Glieder des Leibes, die am schwächsten erscheinen, nicht nur zweckdienlich, sondern notwendig. Und nicht nur wir tun es oder sollten es tun, sondern Gott selbst gibt dem geringeren Glied umso größere Ehre. Es heißt, dass der Reiche und der Arme einander begegnen und der Herr sie alle gemacht hat. Er, der ihn arm und sie reich machte, hätte ihn reich und sie arm machen können. Und, wie es jetzt ist, brauchen die Reichen die Armen genauso, wie die Armen die Reichen brauchen. Verachten Sie also nicht die Armen und Niedrigen. Hiob verachtete nicht das Recht seines Dieners oder seiner Magd, obwohl sie mit ihm stritten. Denn, wie er sagt, er konnte es nicht vor Gott verantworten, der seinen Diener genauso im Mutterleib bereitete und bildete, wie er ihn selbst schuf. Vorzügliche Argumente. Nun also mögen die Unmündigen nicht die jungen Männer oder andere beneiden. An einem großen Hof gibt es oft einen besonderen Günstling, den alle übrigen zu beneiden pflegen, weil sie nicht so begünstigt und geehrt werden, wie er es wird, obwohl sie an dem gleichen Hof sind. Jeder würde gerne der Einzige sein. Und dies ist zu oft so an dem Hof des Himmels und der Erde, der Kirche. Jesus Christus, der König der Heiligen, nimmt den einen oder einen anderen, wie Johannes, als seinen besonders geliebten Günstling. Und die anderen ehrgeizigen Höflinge können dies nicht ertragen. Sie schauen mit Groll auf solch eine Person, wie es Petrus bei Johannes tat. Als Jesus Christus, nachdem er sich der Liebe von Petrus versichert hat, ihm nicht nur sagte, was er tun, sondern auch, was er leiden muss, und nichts in dieser Art über Johannes gesagt wurde, scheint Petrus das übel zu nehmen und kann sich nicht zurückhalten zu fragen: Was ist aber mit diesem? Das geschah aus Neid, denn Christus greift dies mit einem ungehaltenen "Was geht es dich an?" auf. Wenn manche arme Seelen, Unmündige wie sie sind, sehen, wie Kinderheilige so viel tun, sich an dem Licht des Angesichts Gottes erfreuen und den ganzen Tag lang an seiner Brust liegen, wenn sie sehen, wie junge Männer, Heilige, große Eroberungen machen und Siege über Versuchungen erringen, und wenn sie Väter, Heilige, mit jedem Wort lange Geschichten von ihrer Vertrautheit mit Christus erzählen hören und was für eine Vielfalt an Erlebnissen sie in allen Umständen hatten, und wenn sie im Vergleich dazu sehen, wie wenig Freude, Sieg und Erfahrungen sie selbst haben, dann neigen sie zum Neid und dazu, der Freude und der Herrlichkeit der anderen nachzutrauen. Und auf der anderen Seite hören die Väter, die Jüngeren von Erlebnissen sprechen, stammelnd und halbe Wörter sprechend, und sehen, wie unzureichend ihre Fähigkeiten sind. Die jungen Männer sehen die Kinder, wie die Kinder genarrt und unter die Knechtschaft von Versuchungen kommen. Die Kinder sehen, wie unwissend die Unmündigen sind und dass sie ihren Vater nicht kennen. Zu solchen Zeiten neigen die Reichen und Starken dazu, die Armen und Schwachen als der Gemeinschaft mit ihnen unwürdig zu verspotten oder gering zu schätzen. Bei denen, die viel wissen, ist es nur zu üblich, sich dessen zu sehr bewusst zu sein und für diejenigen, die weise und reich sind, sehr gering von denen zu denken, die unter ihnen stehen, und schlecht von ihnen zu sprechen. Doch dies sollte bei Heiligen nicht so sein. Wenn dem so ist, dann ist es ihre Schwäche, um es nicht als noch etwas Schlimmeres zu bezeichnen. Deshalb soll der feste Speise ist, nicht den verachten, der Milch trinkt. Auch soll der nur Milch trinkt, nicht den beneiden, der feste Speise ist. Wenn ich auf etwas anspielen darf, was der Apostel in einem anderen Fall sagt. Sechstens. Angesichts dessen, dass es verschiedene Grade von Heiligen gibt, sollen alle bereit sein, dass jeder an einer Predigt oder einem Sendeschreiben teilhaben kann. Zumindest sollen sie es gestatten, dass zu einigen zu einer Zeit gesprochen wird und zu anderen zu einer anderen, denn wir können nicht alle zu allen auf einmal sprechen. Manche müssen sich in einer Schlange in Geduld üben, denn man kann nicht alle zur gleichen Zeit bedienen. Und so ist es auch in diesem Fall. Manche denken, wenn sie zu einer Predigt kommen, dass es sich nicht lohnt, etwas zu hören außer dem, was für sie gesprochen ist. Und es gibt wahrhaftig fast so viele Gemüter wie Menschen. Die Predigt ist nichts wert, wenn sie nicht demütigt, sagt der eine. Nicht tröstet, sagt der andere. Nicht ermahnt, sagt ein Dritter. So ist einer für Paulus, ein anderer für Apollos und ein Dritter für Kephas. Einige sind für Barnabas und andere für die Boanerges. Einige sind für das Gesetz und andere für die freie Gnade. Einige für Glauben und andere für Werke. Die Väter sind für die Vorzeit, die jungen Männer für den Streit, die Kinder für die Liebeserweise und die Unmündigen für Milch. Doch meine Lieben, alle sollen auf ihre Speise und ihren Anteil zur angemessenen Zeit warten. Siebtens. Jeder sollte sich darum bemühen, das, was er hört und liest, bestmöglich zu nutzen. Die ganze Schrift ist nützlich und ist zur Unterweisung für jedermann geschrieben. Wenn zu Vätern gesprochen wird, ist dies für die Jüngeren nützlich, um sie anzuspornen, nach solchen Fähigkeit und Erfahrungen zu trachten. Deshalb beschloss der Apostel weiterzugeben und alles ausführlich auszulegen, feste Speise und Lehrer, obwohl seine Hörer nur Unmündige waren. Wenn zu den Jüngeren gesprochen wird, nützt das den Vätern, um sich in Erinnerung zu rufen, was sie einst waren. Denn so waren einige von ihnen. Und auch, um sie zur Dankbarkeit anzuregen, dass Gott sie in einen Stand gebracht hat, von dem gesagt werden kann, dass nicht alle Heiligen so geehrt werden. Und wie David zu sprechen: Wer bin ich, Herr? Du, mein Herr. Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Ich habe von einer bedeutenden Person gehört, die mit anderen in einer Predigt saß. Als einige sich beklagten und verletzt schienen, weil der Prediger ein Boanerges war und Sünder mit Zorn und den Flammen des Höllenfeuers bedrohte, sagte er ihnen: Dies war einer der süßesten und tröstlichsten Predigen, die er für lange Zeit gehört hatte. Denn, so sagte er, ich lobe Gott, dass ich von all dem erlöst bin. Dies heißt, eine Predigt gut zu nutzen. Hören Sie, die Sie Heilige sind, Predigten, die gehalten werden, um Sündern das Elend ihres Zustandes zu zeigen? Dann loben Sie Gott, der Sie bekehrt hat. Hören Sie, die Sie Sünder sind, Predigten für Heilige, die Ihnen Ihre Vorrechte und Ihre Seligkeit zeigen, dann beten Sie zu Gott, dass er Sie auch zu Heiligen macht. So möge jeder jede Predigt gut nutzen, die er hört. Seien Sie nicht verletzt und sagen Sie nicht: Ich hätte genauso gut zu Hause bleiben können, was geht das mich an? Oh, möge niemand dies sagen. Geht sie nichts an? Es gibt keine Wahrheit, keine Lehre, die sie mehr angeht oder weniger angeht. Seien sie Sünder oder Heiliger. Seien sie Vater, junger Mann, Kind oder Unmündiger.